Herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt in dieser guten Stunde wieder mit dabei sind. Herr Professor Balkenhol wird heute Abend seine Reihe zur Enzyklika Evangelium Vitae vom Papst Johannes Paul II. Fortsetzen. Manch einer denkt vielleicht, es handelt sich hier um eher trockene Lehrtexte, die nur für Wissenschaftler und hochgradige Theologen bestimmt sind. Wer das behauptet, der wird sich täuschen und sich eines Besseren belehren lassen. Nämlich diese Enzyklika ist absolut sehr ansprechend und verständlich. Und ich möchte auch behaupten, sie ist ein Juwel der gesamten theologischen Literatur. Sie ist ein Lehrwerk aus dem Leben und für das Leben eines jeden Christen und eines jeden Menschen. Sie ist hochaktuell und überhaupt nicht harte theologische Kost für Insider oder Akademiker. Diese Enzyklika ist für die gesamte Menschheit geschrieben und jeder einzelne Satz, jede einzelne Zeile kommt aus tiefster Seele und aus dem tiefsten Herzen und ist mit absoluter Überzeugung von einem ganz großen Christen des 21. Jahrhunderts geschrieben, vom Papst Johannes Paul II. Herr Professor Balkenhol stellt uns diese Enzyklika vor, er legt sie uns Punkt für Punkt aus und hat sich schon sehr lange mit diesem Schreiben befasst. Und diese Enzyklika wird ja in diesem Jahr 15 Jahre alt und sie ist im Christianer Verlag neu erschienen. Und Professor Balkenhol hat eigens zu diesem Schreiben eine Einleitung verfasst, in dem er seine Ergebnisse bündelt und sie uns darlegt. Diese Einleitung ist nicht nur einfach eine Einleitung in die Texte dieser Enzyklika, vielmehr ist es eine Einführung und ein richtungsweisender Text in das ethische und christliche Denken von Papst Johannes Paul II. Herr Professor Balkenhol nimmt sich heute Abend wieder Zeit für uns und für diese Sendung und er ist uns aus Osnabrück wieder telefonisch zugeschaltet. Guten Abend nach Osnabrück, Herr Professor Balkenhol.
Einen schönen guten Abend, Herr Martin.
Heute beginnen wir mit dem sechsten Teil dieser Enzyklika. Es geht um das Leben, Leben entstehen lassen und um das Beenden des ungeborenen Lebens. Und es geht auch darum, was die Kirche dazu sagt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich heute Abend mit in diese Sendung einbringen, Fragen stellen oder einfach nur einen Beitrag zu dem Gesagten abgeben. Dazu können Sie dann direkt in unser Studio anrufen. Die Telefonnummer werde ich Ihnen dann später bekannt geben. Herr Professor, ich möchte Sie bitten, vielleicht auf die letzte Sendung und auf das letzte Kapitel zurückzublicken, damit wir heute gut anknüpfen können.
Ja, danke schön, Herr Martin. Wir hatten beim letzten Mal auch von dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod gesprochen. Der Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod ist ja auch in dieser Enzyklika angesprochen. Was den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, so haben wir beim Apostel Paulus eine wegweisende Dimension. Was in der paulinischen Theologie überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, wie es uns beim Apostel Paulus als höchste Berufung des Christen mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst. Und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Worte des Apostels Paulus. Was das Leben des Menschen anbetrifft, so ist in dieser Enzyklika sehr deutlich hervorgehoben, dass wir das Heiligtum des Lebens, das Leben ist heilig und das Heiligtum des Lebens, mit ihm haben wir es zu tun. Und der Papst sagt in der Enzyklika wörtlich, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Und wir haben auch herausgehoben, dass man den edlen Proklamationen der Menschenrechte in der Tat, in den Taten ihre tragische Verneinung entgegensetzen kann und dass wir heutzutage eine frontale Bedrohung der gesamten Kultur der Menschenrechte haben. Ein Prozess, der nach Entdeckung der Idee der Menschenrechte als Rechte, die zu jeder Person gehören und jeder Verfassung und Gesetzgebung der Staaten vorausgehen, heute in einen überraschenden Widerspruch gerät, gerade in einer Zeit, in der man feierlich die unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öffentlich den Wert des Lebens geltend gemacht hat, wird dasselbe Recht auf Leben, besonders in den sinnhaft bildhaftesten Augenblicken des Daseins, wie es Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt. Die vorliegende Enzyklika, so heißt es schon im 5. Kapitel, also einleitend, will also eine klare und feste Bekräftigung des Wertes des menschlichen Lebens und seiner Unantastbarkeit und zugleich ein leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an alle und jeden Einzelnen sein. Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben und diene ihm. Nur auf diesem Wege wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Freiheit, Frieden und Glück finden. Was die Enzyklika Evangelium Vitae anbetrifft, heißt es in unserer weiteren Betrachtung, in Kapitel 59 fortsetzend, der Tod des noch ungeborenen Kindes beschließen, außer der Mutter, häufig andere Personen. Schuldig sein kann vor allem der Vater des Kindes, nicht nur, wenn er die Frau ausdrücklich zur Abtreibung drängt, sondern auch, wenn er ihre Entscheidung dadurch indirekt begünstigt, dass er sie mit den Problemen der Schwangerschaft allein lässt. Auf diese Weise wird die Familie tödlich verletzt und in ihrem Wesen als Liebesgemeinschaft und in ihrer Berufung, Heiligtum des Lebens zu sein, entwürdigt. Und wir haben hier wiederum das Wort, was einleitend in der Enzyklika genannt wird, dass auf allen Ebenen der Einsatz aller für die Unterstützung der Familie wieder auflebe und sich verstärke, damit diese auch heute trotz zahlreicher Schwierigkeiten, schwerwiegender Bedrohungen, dem Plan Gottes entsprechend immer als Heiligtum des Lebens erhalten bleibe. Und mit dem Ziel, wie es in der Enzyklika weiter heißt, dass die Gerechtigkeit und Solidarität wachsen und sich durch den Aufbau einer echten Zivilisation der Wahrheit und der Liebe eine neue Kultur des menschlichen Lebens durchsetzt. Es heißt in unserem genannten nach Kapitel 59 weiter, nicht verschwiegen werden dürfen sodann die Beeinflussungen, die aus dem weiteren Familienverband und von Freunden kommen. Nicht selten ist die Frau einem so starken Druck ausgesetzt, dass sie sich psychologisch gezwungen fühlt, in die Abtreibung einzuwilligen. Ohne Zweifel lastet in diesem Fall die sittliche Verantwortung besonders auf denen, die sie direkt oder indirekt gezwungen haben, eine Abtreibung vorzunehmen. Verantwortlich sind auch die Ärzte und das Pflegepersonal, wenn sie ihre berufliche Kompetenz, die sie erworben haben, um das Leben zu fördern, in den Dienst des Todes stellen. Aber in die Verantwortung mit einbezogen sind auch die Gesetzgeber, die Abtreibungsgesetze gefördert und beschlossen haben. Und in dem Maße, in dem die Sache von ihnen abhängt, die Verwalter der Einrichtungen des Gesundheitswesens, die für die Durchführung von Abtreibungen benutzt werden, eine nicht minder schwere allgemeine Verantwortung betrifft sowohl alle, die die Verbreitung einer Mentalität sexueller Freizügigkeit und Geringschätzung der Mutterschaft begünstigt haben, als auch diejenigen, die wirksame Familien- und sozialpolitische Maßnahmen zur Unterstützung der Familien, namentlich der kinderreichen oder mit besonderen wirtschaftlichen und erzieherlichen Schwierigkeiten belasteten Familien, hätten sicherstellen müssen, dies aber nicht getan haben. Nicht unterschätzt werden darf schließlich das Netz der Mittäterschaft, das sich bis auf internationale Institutionen, Stiftungen und Vereinigungen ausdehnt, die systematisch für die Legalisierung und Ausbreitung der Abtreibung in der Welt kämpfen. Damit übersteigt die Abtreibung die Verantwortung der einzelnen Personen und den ihnen verursachten Schaden und nimmt eine starke soziale Dimension an. Sie ist eine sehr schwere Verletzung, die der Gesellschaft und ihrer Kultur von denen zugefügt wird, die sie aufbauen und verteidigen sollten. Wie ich in meinem Brief an die Familien schrieb, so der Papst weiter, stehen wir vor einer enormen Bedrohung des Lebens, nicht nur einzelner Individuen, sondern auch der ganzen Zivilisation. Wir stehen vor dem, was als eine gegen das noch ungeborene menschliche Leben gerichtete Sündenstruktur definiert werden kann. Manche versuchen, die Abtreibung durch die Behauptung zu rechtfertigen, die Frucht der Empfängnis könne wenigstens bis zu einer bestimmten Zahl von Tagen noch nicht als ein persönliches menschliches Leben angesehen werden. In Wirklichkeit beginnt in dem Augenblick, wo das Ei befruchtet wird, ein Leben, das nicht das des Vaters oder der Mutter, sondern eines neuen menschlichen Geschöpfes ist, das sich eigenständig entwickelt. Es wird nie menschlich werden, wenn es das nicht von dem Augenblick an gewesen ist. Für die Augenfälligkeit dieser alten Einsicht liefert die moderne genetische Forschung wertvolle Bestätigungen. Sie hat gezeigt, dass vom ersten Augenblick an das Programm für das, was dieses Lebewesen sein wird, festgelegt ist. Eine Person, diese individuelle Person mit ihren bekannten, schon genau festgelegten Wesensmerkmalen. Bereits mit der Befruchtung hat das Abenteuer eines Menschenlebens begonnen, von dessen großen Fähigkeiten jede einzelne Zeit berauscht, um sich zu organisieren und funktionsbereit zu sein. Hier ist ein Zitat gebaut aus der Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung zur vorsätzlichen Abtreibung. Und weiter sagt der Pass, wir sehen, dass hier die moderne wissenschaftliche Forschung voll einbezogen wird. Auch wenn das Vorhandensein einer Geistseele von keiner experimentellen Beobachtung ausgemacht werden kann, liefern die Schlussfolgerungen der Wissenschaft über den menschlichen Embryo einen wertvollen Hinweis, um das Vorhandensein einer Person von diesem ersten Erscheinen eines menschlichen Lebens an rational zu erkennen. Sollte ein menschliches Individuum etwa nicht eine menschliche Person sein? Im Übrigen ist der Einsatz, der auf dem Spiele steht, so groß, dass unter dem Gesichtspunkt der moralischen Verpflichtung schon die bloße Wahrscheinlichkeit, eine menschliche Person vor sich zu haben, genügen würde, um das strikteste Verbot jedes Eingriffs zu rechtfertigen, der zur Tötung des menschlichen Embryos vorgenommen wird. Eben deshalb hat die Kirche jenseits der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und dieser philosophischen Aussagen, auf die sich das Lehramt nicht ausdrücklich eingelassen hat, stets gelehrt und lehrt noch immer, dass der Frucht der menschlichen Zeugung vom ersten Augenblick ihrer Existenz an jene unbedingte Achtung zu gewährleisten ist, die dem Menschen in seiner leiblichen und geistigen Ganzheit und Einheit moralisch geschuldet wird. Ein menschliches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und zu behandeln. Und deshalb sind ihm von jenem Augenblick an die Rechte einer Person zuzuerkennen, also deren erstes, das unverletzliche Recht auf Leben angesehen wird, dessen sich jedwedes unschuldige menschliche Geschöpf erfreut. Ich sage diesen wichtigen Satz noch einmal: Ein menschliches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und zu behandeln. Und es wird erörtert, auch wenn die Texte der Heiligen Schrift nie von einer vorsätzlichen Abtreibung sprechen und deshalb keine direkten und spezifischen Verurteilungen diesbezüglich enthalten, so weisen sie doch auf eine Betrachtung des menschlichen Lebens, Lebewesens im Mutterleib hin, deren logische Konsequenz die Forderung ist, dass Gottes Gebot, du sollst nicht töten, auch auf dieses noch ungeborene Leben anzuwenden sei. Das menschliche Leben ist in jedem Augenblick seiner Existenz, auch in jenem Anfangsstadium, das der Geburt vorausgeht, heilig und unantastbar. Der Mensch gehört vom Mutterschoß an Gott, der alles erforscht hat und kennt, der ihn mit seinen Händen formt und gestaltet, der ihn sieht, während er noch ein kleiner, formloser Embryo ist und der in ihm bereits den Erwachsenen von morgen sieht, dessen Tage gezählt sind und dessen Berufung schon in dem Buch des Lebens verzeichnet ist. Auch da, wo er sich also noch im Mutterschoß befindet, ist, wie zahlreiche Bibeltexte bezeugen, der Mensch das persönlichste Ziel des liebenden und väterlichen, der liebenden väterlichen Vorsehung Gottes. Die christliche Überlieferung stimmt, wie die von der Kongregation für die Glaubenslehre diesbezüglich herausgegebene Erklärung gut hervorhebt, von den Anfängen bis in unsere Tage klar darin überein, dass die Abtreibung als besonders schwerwiegende sittliche Verwilderung einstuft. Die erste christliche Gemeinde hat sich seit der ersten Konfrontation mit der griechisch-römischen Welt, in der die Abtreibung und die Kindestötung weitgehend praktiziert wurden, durch ihre Lehren und ihre Praxis den in jener Gesellschaft herrschenden Gepflogenheiten radikal widersetzt, wofür die Didache ein klarer Beweis ist. In ihr heißt es, du sollst ein Kind weder abtreiben noch ein Neugeborenes töten. Unter den kirchlichen Schriftstellern aus dem griechischen Raum erwähnt Athenagoras, dass die Christen solche Frauen, die auf medizinische Eingriffe zur Abtreibung zurückgreifen, als Mörderinnen ansehen, weil die Kinder, auch wenn sie noch im Mutterschoß sind, bereits das Objekt der Fürsorge der göttlichen Vorsehung sind. Unter den lateinischen Schriftstellern behauptet Tertullian, die Verhinderung der Geburt ist vorzeitiger Mord. Es kommt nicht darauf an, ob man die schon geborene Seele tötet oder sie beim zur Welt kommen auslöscht. Es ist bereits der Mensch, der er später sein wird. Wir werden diese Gedanken vertiefen und hören zwischenzeitlich ein paar Klänge Musik.
Evangelium des Lebens, Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Betrachten wir heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Referent ist Professor Balkenhol aus Osnabrück. Er stellt uns diese Enzyklika vor.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten gesagt, dass die Didache, das ist die sogenannte Zwölf-Apostel-Lehre, ein ganz vielleicht frühes christliches Dokument, ein sehr frühes christliches Dokument, in dem es heißt, du sollst ein Kind weder abtreiben, noch ein Neugeborenes töten. Und wir hatten gesagt, unter den kirchlichen Schriftstellern aus dem griechischen Raum erwähnen wir Athenagoras, der die Christen, die auf medizinische Eingriffe zur Abtreibung zurückgriffen, als Mörderinnen ansehen, weil, wie es hieß, die Kinder, auch wenn sie noch im Mutterschoß sind, bereits das Objekt der Fürsorge, der göttlichen Vorsehung sind. Unter den lateinischen Schriftstellern sagt Tertullian, ein sehr früher Apologet, die Verhinderung der Geburt ist vorzeitiger Mord. Es kommt nicht darauf an, ob man die schon geborene Seele tötet oder sie beim Zustand zur Welt kommen auslöscht. Es ist bereits der Mensch, der er später sein wird. Und in der Enzyklika wird weiterhin erörtert, diese selbe Lehre ist während ihrer nunmehr 2000-jährigen Geschichte von den Vätern der Kirche, von ihren Hirten und Lehrern ständig gelehrt worden. Auch die wissenschaftlichen und philosophischen Diskussionen darüber, zu welchem Zeitpunkt genau das Eingießen der Geistseele erfolgt, haben nie auch nur den geringsten Zweifel an der sittlichen Verurteilung der Abtreibung aufkommen lassen. Und das heißt weiter im Kapitel 62, das päpstliche Lehramt der jüngsten Zeit hat diese allgemeine Lehre mit großem Nachdruck bekräftigt. Insbesondere Pius XI. Hat in der Enzyklika Casti Connubii die als Vorwand dienende Rechtfertigung der Abtreibung zurückgewiesen. Pius XII. Hat jede direkte Abtreibung ausgeschlossen. Das heißt, jede Handlung, die das noch ungeborene menschliche Leben direkt zu vernichten trachtet. Und dann wörtlich, mag diese Vernichtung nun als Ziel oder nur als Mittel zum Zweck verstanden werden. Johannes der 23. hat neuerlich beteuert, dass das menschliche Leben heilig ist. Denn es erfordert von seinem Anbeginn an das Wirken Gottes, des Schöpfers. Das Zweite Vatikanische Konzil hat, wie bereits erwähnt, die Abtreibung sehr streng verurteilt. Das Leben ist von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und Tötung des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen. So heißt es in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes 51. Und der Papst pflichtet die Rechtsordnung der Kirche ein. Er sagt, die Rechtsordnung der Kirche hat von den ersten Jahrhunderten an über jene, die sich der Abtreibung schuldig machten, Strafsanktionen verhängt. Diese Praxis mit mehr oder weniger schweren Strafen wurde in den verschiedenen Abschnitten der Geschichte bekräftigt. Der Kodex des kanonischen Rechtes von 1917 drohte für die Abtreibung die Strafe der Exkommunikation an. Auch die erneuerte kanonische Gesetzgebung stellt sich auf diese Linie, wenn sie bekräftigt, wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation later sententiae zu. Das heißt, es wird erörtert, was dieser Ausdruck bedeutet, der lateinische Ausdruck late sententiae. Das heißt, die Strafe tritt von selbst durch Begehen der Straftat ein. Die Strafe wird nicht verhängt. Sie tritt von selbst ein. Durch das Begehen der Straftat. Die Exkommunikation, so heißt es weiter in Süchtiger, trifft alle, die diese Straftat in Kenntnis der Strafe begehen. Und somit auch jene Mittäter, ohne deren Handeln sie nicht begangen worden wäre. Und es wird vermerkt, dass ebenso der Kodex des kanonischen Rechtes der Ostkirchen lautet. Mit dieser erneut bestätigten Sanktion stellt die Kirche diese Straftat als eines der schwersten und gefährlichsten Verbrechen hin und spornt so den, der sie begeht, an, rasch auf den Weg der Umkehr zurückzufinden. Denn in der Kirche hat die Strafe der Exkommunikation den Zweck, die Schwere einer bestimmten Sünde voll bewusst zu machen und somit eine entsprechende Umkehr und Reue zu begünstigen. Das ist hier wichtig in der Enzyklika, dass der Sinn, der Zweck der Exkommunikation deutlich herausgebracht wird, herausgestellt wird, nämlich die Schwere einer bestimmten Sünde voll bewusst zu machen und somit eine entsprechende Umkehr und Reue zu begünstigen. Und dann kommt ein sehr wichtiges Wort des Papstes wiederum in dieser Enzyklika, ein Kernwort. Angesichts einer solchen Einmütigkeit in der Tradition der Lehre, der Disziplin und Disziplin der Kirche konnte Paul VI. Erklären, dass sich diese Lehre nicht geändert hat und unveränderlich ist. Er bezieht sich auf den Vorgänger von Paul VI., die Ansprache an die Vereinigung katholischer Juristen Italiens vom 9. Dezember 1972. Und der Papst erklärt, mit der Autorität, die Christus Petrus und seinen Nachfolgern übertragen hat, erkläre ich deshalb in Gemeinschaft mit den Bischöfen, dass die mehrfach die Abtreibung verurteilt und, obwohl sie über die Welt verstreut sind, bei der eingangs erwähnten Konsultation dieser Lehre einhellig zugestimmt haben, dass die direkte, das heißt als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung immer ein schweres sittliches Vergehen darstellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Da wird verwiesen auf das Zweite Vatikanische Konzil, auf die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium 25. Wir werden diesen Gesichtspunkt verdeutlichen und vertiefen und hören zwischenzeitlich ein paar Klänge Musik.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir hören Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität in Osnabrück. Er legt uns die Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II. Aus. Heute geht es besonders um das Thema der Abtreibung, was die katholische Kirche dazu sagt. Wie sieht das Recht aus in der katholischen Kirche? Herr Professor Balkenohl, wir freuen uns auf den nächsten Teil Ihres Vortrages.
Ja, danke schön. Ich wiederhole noch einmal, das ist ein Stück eines der Kernstücke der Enzyklika Evangelium Vitae, in der es heißt, mit der Autorität, die Christus Petrus und seinen Nachfolgern übertragen hat, erkläre ich deshalb in Gemeinschaft mit den Bischöfen, die mehrfach die Abtreibung verurteilt und obwohl sie über die Welt verstreut sind, bei der eingangs erwähnten Konsultation dieser Lehre einhellig zugestimmt haben, dass die direkte, das heißt, als Ziel oder Mittel gewollte Abtreibung immer ein schweres sittliches Vergehen darstellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen. Diese Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes gegründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt. Er bezieht sich hier auch, der Papst, auf die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium 25. Und er vertieft, kein Umstand, kein Zweck, kein Gesetz wird jemals eine Handlung für die Welt statthaft machen können, die in sich unerlaubt ist, weil sie dem Gesetz Gottes widerspricht, das jedem Menschen ins Herz geschrieben, mit Hilfe der Vernunft selbst erkennbar und von der Kirche verkündet worden ist. Die sittliche Bewertung der Abtreibung, darum geht es ja hier, muss auch auf die neuen Formen des Eingriffs auf menschliche Embryonen angewandt werden, die unvermeidlich mit der Tötung des Embryos verbunden sind, auch wenn sie Zwecken dienen, die an sich erlaubt sind. Das ist bei der Durchführung von Versuchen an Embryonen gegeben, die auf dem Gebiet der biomedizinischen Forschung in wachsender Zunahme begriffen und in einigen Staaten gesetzlich erlaubt sind. Auch wenn die Eingriffe am menschlichen Embryo unter der Bedingung als erlaubt angesehen werden, dass sie das Leben und die Unversehrtheit des Embryos achten und dass sie nicht Gefahren mit sich bringen, die nicht verhältnismäßig sind, sondern dass sie auf die Heilung der Krankheit, auf Wandlung des Gesundheitszustandes zum Besseren hin und auf die Sicherstellung des Überlebens des einzelnen Fötus ausgerichtet sind, muss man jedoch geltend machen, dass die Verwendung von Embryonen oder Föten als Versuchsobjekt ein Verbrechen darstellt gegen die Würde als menschliche Geschöpfe, die dasselbe Recht haben, das dem bereits geborenen Kind und jeder Person geschuldet wird. Aus sittlichen Gründen zu verwerfen, so wird fortgesetzt, ist ebenso auch die Vorgehensweise, die bisweilen eigens zu diesem Zweck mit Hilfe der In-vitro-Befruchtung erzeugte, noch lebende menschliche Embryonen und Föten missbraucht, sei es als zu verwertendes biologisches Material oder als Lieferanten von Organen oder Geweben zur Transplantation für die Behandlung bestimmter Krankheiten. Die Tötung unschuldiger menschlicher Geschöpfe, und sei es auch zum Vorteil anderer, stellt in Wirklichkeit eine absolut unannehmbare Handlung dar. Das ist sehr wichtig, dass der Papst auf diese Dinge aufmerksam macht. Die Forschung an und mit menschlichen Embryonen, wie sie ja im deutschen Embryonenschutzgesetz verboten sind. Forschung an und mit menschlichen Embryonen, weil ja die Embryonen bei der Forschung an und mit ihnen nicht überleben können. In der Enzyklika selbst fährt der Papst fort: Besondere Aufmerksamkeit muss der sittlichen Bewertung der Verfahren vorgeburtlicher Diagnose gelten, die die frühzeitige Feststellung eventueller Missbildungen oder Krankheiten des ungeborenen Kindes erlauben. Wegen der Komplexität dieser Verfahren muss eine solche Bewertung in der Tat sorgfältiger und artikulierter erfolgen. Wenn sie ohne unverhältnismäßige Gefahren für das Kind und für die Mutter sind und zum Ziel haben, eine frühzeitige Therapie zu ermöglichen oder auch eine gefasste und bewusste Annahme des Ungeborenen zu begünstigen, sind diese Verfahren sittlich erlaubt. Da jedoch die Behandlungsmöglichkeiten vor der Geburt heute noch recht begrenzt sind, kommt es nicht selten vor, dass diese Verfahren in den Dienst einer, wie es wörtlich heißt, einer Eugenik-Mentalität gestellt werden, die die selektive Abtreibung in Kauf nimmt, um die Geburt von Kindern zu verhindern, die von Missbildungen und Krankheiten verschiedener Art betroffen sind. Eine solche Denkart ist niederträchtig und höchst verwerflich, weil sie sich anmaßt, den Wert eines menschlichen Lebens einzig und allein nach Maßstäben wie Normalität und physisches Wohlbefinden zu beurteilen und auf diese Weise auch der Legitimation der Kindestötung und der Euthanasie den Weg bahnt. Im Folgenden, beim nächsten Mal, werden wir diese Gedanken fortsetzen und vertiefen. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Vielen Dank, Herr Professor Balknohl, für Ihre Auslegungen. Sie haben es auch gesagt, diese Enzyklika ist wegweisend und sie ist hochaktuell für das 21. Jahrhundert. Und nach den Worten, die wir heute gehört haben, die ja sehr einprägsam sind, auch sehr richtungsweisend.
Ja.
Die Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Ist, wie gesagt, 15 Jahre alt geworden. Und aus diesem Anlass gibt der Christianer Verlag aus Stein am Rhein diese Enzyklika in einer besonderen Ausgabe, in einer Jubiläumsausgabe, noch einmal heraus. In dieser Ausgabe gibt es auch eine ausführliche Einleitung von Ihnen, Herr Professor Balknohl. Wenn Sie, liebe Hörer, sich mehr darüber informieren wollen, schauen Sie einfach auf unsere Homepage in das Infofeld zur Sendung. Dort sind alle Details zu diesem Buche abgelegt und auch die Kontaktinformationen des Christianer Verlags sind dort zu finden. Darüber hinaus sind auch alle Informationen über das Buch, zum Beispiel über das Buch Tugenden als Lebenskraft, bei unserem Hörerservice hinterlegt. Dieses Buch ist ebenfalls auch im Christianer Verlag erschienen. Sie können Sie können sich bei uns an den Hörerservice wenden. Er hält alle Informationen für Sie bereit. Die Telefonnummer ist die 0700 75 25 75 25. Noch einmal die Telefonnummer von unserem Hörerservice, der alle Informationen von den Büchern, die Professor Balkenhol geschrieben hat. Das ist die 0700 75 25 75 25. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Vielen Dank, Herr Professor Balkenhol, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit für uns genommen haben.
Ja, ich bedanke mich meinerseits, Herr Martin.
Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Einen guten Abend wünscht Ihnen Andreas Martin.